Ja, vielen Dank. Dann begrüße ich Sie alle hier auch ganz herzlich zu unserer Romanwerkstatt heute. Und wie schon angekündigt, wir werden heute ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Es wird auch Gelegenheit geben, Fragen an Frau Rüggert zu stellen. Wir haben uns aber im Vorhinein schon ein bisschen überlegt, wie können wir ja so nach der Technik eine Schicht nach der anderen zu enthüllen, von Figur zu Figur gehen, dass Sie einen kleinen Einblick auch bekommen. Nicht nur, wie wurde genau recherchiert zu den einzelnen Figuren, sondern auch bei dem Roman Das Geheimnis der Mona Lisa. Eben diese Frage, welche Figuren sind erfunden, welche nicht. Wie geht eine Schriftstellerin mit erfundenen Figuren um und mit nicht erfundenen? Wie recherchiert man bei einem, bei einer Persönlichkeit wie Leonardo da Vinci, über den es wirklich meterweise schon Sekundärliteratur, Forschungen, Biografien gibt? Wie findet man noch zwischen den Zeilen etwas Besonderes, etwas Neues? Und ich glaube, es gibt niemanden, der das besser könnte als Beate Rüggert. Denn für alle, die sie nicht kennen, ich mache einen ganz kleinen Abriss, bevor wir mitten in die Materie springen. Beate Rüggert ist eine unglaublich vielseitige, nicht nur Autorin. Sie hat Theaterwissenschaften studiert, Musikwissenschaft, italienische Literatur in München und auch in Italien, in Florenz warst du. Sie studierte aber auch in New York an der New York Film Academy und sie vereint mehrere Berufe in ihrer Person. Ich weiß nicht, wie man das macht, mit dieser unglaublichen Vielfalt, die sie macht. Sie ist Schriftstellerin, Drehbuchautorin, Regisseurin und auch Malerin. Und ich durfte beim Vorabgespräch einen Teil ihrer wundervollen Kunstwerke im Hintergrund sehen. Sie macht auch gerne Operndramaturgie, gehört auch so zu seinen Steckenpferden.
Das war mein erster Beruf sozusagen.
Wunderbar. Und Musikwissenschaft, du hast viele Aufenthalte auch gehabt. Du sagtest, der Roman ist sozusagen deine Königsdisziplin, er vereint das alles. Und du hattest sehr viele Aufenthalte auch, du reist sehr viel in den verschiedensten Ländern. Du warst schon Stadtschreiberin in ich weiß nicht wie vielen Städten und Ländern. Du warst in Australien, in den USA, in der Schweiz, in Schottland, in Genua auch zweimal, hattest dort Werkstipendien, hast dort vor Ort gearbeitet. Und ebenso wie du Romane schreibst, schreibst du auch Drehbücher, arbeitest auch als Regisseurin. Du hast zum Beispiel einen Dokumentarfilm, also das Drehbuch geschrieben und die Regie geführt über Winnenden, also ein ganz aktuelles Thema, gerade wieder. Und ebenso wie an der Schnittstelle deiner verschiedenen Professionen bewegst du dich auch in deinen Romanen. Du schreibst historische Romane, du schreibst zeitgenössische Romane unter einem Pseudonym, Tabea Bach. Du schreibst aber auch solche, ich nenne es mal Biopics, also du schreibst, du gibst Menschen...
Memoir.
Genau. Mhm. Du gibst Menschen eine sozusagen die literarische Stimme, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Und dazu gehört auch wieder viel journalistisches Fachwissen. Und ich denke, deshalb ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass du dir ein Universalgenie wie Leonardo da Vinci ausgesucht hast, der ja auch ganz viele unterschiedliche Professionen in sich vereinte. Er war Erfinder, Maler, künstlerischer Pionier, Mathematiker, Philosoph, Ingenieur, Bildhauer. Also er hatte sehr, sehr viele unterschiedliche Schnittstellen und die hast du auch in deinem Roman wunderbar herausgearbeitet. Und bevor wir jetzt groß einsteigen ins Gespräch, würde ich vorschlagen, nimm uns doch einfach mal mit in deinen Roman.
Ja, so machen wir das. Vielen Dank, liebe Nina, vielen Dank auch von meiner Seite an die Bibliothek für diesen wunderschönen Rahmen und dass wir hier in dieser neu gestalteten Lesbar hier diesen Abend machen dürfen. Und Ihnen vielen Dank fürs Kommen. Jetzt springen wir mitten rein. Ich beginne am Anfang. Erstes Kapitel, die Flucht. Florenz, 1494. So. Das war der Anfang bis hierhin erstmal.
Wir haben Lisa kennengelernt Und vielleicht ahnt man schon von dem Titel des Buches, das Geheimnis der Mona Lisa. Mona ist in diesem Fall kein Vorname.
Mona ist kein Vorname. Es ist die toskanische Abkürzung von Madonna. Es heißt eigentlich Frau Lisa. Ja, also es ist, genau. Und im Buch ist auch alle anderen Frauen in diesem, also natürlich hat es auch, das war die sehr ständische Gesellschaft, die einfache Bäckersfrau hätte man jetzt nicht Mona genannt, sondern es war schon eine sehr vornehme Ansprache, Madonna Lisa, aber man hat Mona Lisa und die anderen Frauen, Mona Piera später, ihre Schwiegermutter und so, die heißen auch alle Mona vorne. Genau.
Aber noch heißt sie nicht Mona Lisa, sondern ist einfach Lisa, die junge Tochter.
Genau.
Und da kommen wir gleich zu der Frage der fiktiven und der erfundenen Figuren. Lisa Gherardini gab es wirklich?
Ja, genau. Also ganz kurz noch zu der Frage, wer war eigentlich? Also die Frage, die ich mir ursprünglich ja gestellt habe, ist, wer ist eigentlich die Dame hier auf diesem Bild? Und diese Frage beschäftigt natürlich schon, hat vor mir schon viele andere auch beschäftigt. Man weiß es nämlich nicht. Leonardo da Vinci hat so Tagebuch geführt, also nicht wirklich Tagebuch, er hatte immer so Notizbücher bei sich, so ähnlich wie wir heute so Moleskine haben, manche von uns, und Notizen machen, hat er sich immer selber das Papier zurechtgeschnitten und es gebunden. Und da gibt es unfassbar viele, also ganze Kistenweise, die zum Teil also auch dann verstreut waren auf der Welt und in verschiedenen Codices jetzt auch herausgegeben wurden. Und da kann man sehr vieles finden, aber zu Mona Lisa gibt es keine einzige Zeile. Ja. Und auch keine Skizze, nichts. Gut, es sind auch wahrscheinlich einige dieser Notizbücher verloren gegangen. Es ist ein großes Rätsel. Wer war diese Lisa? Hieß sie überhaupt Lisa? Sie heißt ja auch im Französischen und in Frankreich heißt sie La Joconde, im Italienischen La Gioconda, auch im Spanischen heißt sie entsprechend und ich glaube im englischen und deutschen Sprachraum heißt sie Mona Lisa. Und die Sache ist, ja, also es gibt 7 verschiedene Theorien, wer diese Frau sein hätte können. Und ich habe das alles, also vielleicht fange ich nochmal ganz vorne an, warum ich mich so dafür interessiert habe. Ne? Ich glaube, diese Liebesgeschichte hat begonnen, als ich mit 17, das ist schon sehr lange her, eine Studienreise der Schule, ich hatte Französischleistungskurs, da sind wir nach Paris gefahren. Und damals war die Mona Lisa noch viel leichter zugänglich als heute und ich stand vor diesem Bild und das hat mich einfach gepackt. Ja. Ich konnte das von großer Nähe aus in aller Ruhe betrachten, was man heute leider nicht mehr kann, weil jeden Tag Tausende von Leuten dorthin gehen und die auch aus gutem Grund ja jetzt sehr, also ist hinter Panzerglas und auch abgesperrt, man kann nicht sehr nahe ran und trotzdem, Sie haben sicher mitbekommen, vor kurzem ist sie mal wieder Opfer einer Attacke geworden. 2 Aktivistinnen haben Suppe nach ihr geworfen. Vor ein paar Jahren hat jemand eine Sahnetorte nach ihr geworfen. Das ist alles noch eher lustig, aber noch früher hat jemand auch Steine nach ihr geworfen. Daraufhin hat man das Panzerglas gemacht. Also, aber zurück zu meiner ersten Begegnung mit Mona Lisa. Es war wirklich für mich ein ganz, ganz eigenartiger Moment, weil ich gemerkt habe, dass dieses Bild wird mich nicht mehr loslassen. Und so war es dann auch. Ich habe von da an immer wieder, einfach wenn ich irgendwas bekommen konnte, habe ich über Leonardo da Vinci und über die Mona Lisa alles gelesen, was ich so in die Finger kriegen konnte. War auch verwirrt, weil es so viele verschiedene Theorien gibt. Und wie gesagt, es gibt 7 Theorien, aber die meisten halte ich für ziemlich hanebüchen. Zum Beispiel gibt es die Theorie, dass es eigentlich auch ein Mann war.
Und auch ein Selbstporträt von ihm, ne? Das ist auch so eine
ja, genau. Dann, aber um das mal abzukürzen, es gibt eben auch die Theorie, dass es Lisa del Gioconda, also Lisa Gherardini war, die später einen Seidenhändler geheiratet hat, der del Giocondo hieß. Und das würde natürlich auch ein bisschen erklären, warum sie La Gioconda, weil es so richtig Lust ist. La Gioconda heißt ja heiter. Aber so richtig heiter ist dieses Bild ja nicht. Man kann ja jetzt nicht davon ausgehen, dass man sagt, dass es, weil es so ein heiteres Lächeln hat. Also über dieses Lächeln oder Nicht-Lächeln ist ja auch sehr, sehr viel geschrieben und gesagt worden. Es ist ein sehr rätselhaftes Bildnis, im Sinne auch, wie sie schaut. Ich habe vorhin zu Nina gesagt, es ist ganz interessant, auch auf vielen verschiedenen Reproduktionen scheint sie verschieden zu gucken. Ja, also auch wenn man in dem Raum ist und sie rumgeht, es sieht so aus, als würde der Blick einem folgen. Tatsächlich guckt sie einen gar nicht richtig an. Das ist auch so ein Trick, denn Leonardo da Vinci angewendet hat. Also es gäbe eine Menge dazu zu sagen, aber jetzt, um das abzukürzen, ich wollte eigentlich immer mal ein Buch über sie schreiben, so von Anfang an. Und es ist natürlich eigentlich schon eine ganz vermessene Sache, das so tun zu wollen, weil einmal ist es ein rätselhaftes Gemälde. Auf der anderen Seite ist da auch Leonardo da Vinci, der natürlich eine unfassbar spannende Figur ist. Nina hat es schon gesagt, es wurde so viel geschrieben über ihn, aber es ist auch so, dass eben Leonardo da Vinci auch trotzdem noch ein sehr, sehr voller Rätsel ist. Es gibt sehr viele Details, die man weiß, aber eigentlich weiß man tatsächlich ganz vieles auch nicht, ganz wesentliche Dinge nicht. Und das ist natürlich etwas, was eine Schriftstellerin auch wirklich herausfordern kann.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu der Figur. Also das war deine Hinführung zu diesem Gemälde. Du hast dann angefangen, über das Gemälde zu recherchieren und bist auf Lisa Gherardini gestoßen. Genau. Kann es sein, dass die Bürokratie dabei geholfen hat?
Ja, genau, so ist es. Also wenn man sich jetzt mal darauf einlässt, dass Lisa Gherardini diejenige war, und das habe ich getan, das kommt, wenn man dann herausfinden will, was war das für eine Frau, wann hat die gelebt genau und was hat die gemacht, da kommt einem tatsächlich die Bürokratie der Florentiner. Wir Deutsche denken immer, dass bei uns die Bürokratie so hoch groß ist und hoch groß geschrieben ist, aber die Florentiner, die damals in der Renaissance, waren noch viel, viel bürokratischer, und zwar aus dem Grund, weil wegen des Katasteramts, also wegen der Steuererhebung. Ja, also da musste jeder Haushalt ganz genau angeben, jedes Jahr, wer im Haus lebt, was wer verdient, ob jemand eine Leibrente hat. Man musste alle Besitztümer offenlegen, auch wenn man umgezogen ist. Das wurde alles erfasst. Und da in Florenz ja auch keine Zerstörung in keinem der Kriege stattgefunden hat, Gott sei Dank, sind diese Archive immer noch voll von diesen vielen Daten. Und ich war da auch, aber ich habe wirklich Glück gehabt. Ich musste jetzt nicht die ganzen Akten durchkämmen, weil nämlich ein wunderbarer Mensch namens Giuseppe Palanti das für mich getan hat und für uns alle anderen auch. Es gibt ein schönes Buch, Wer war Mona Lisa? Palanti ist, über ihn gibt es eigentlich gar nichts zu finden im Internet. Das ist eigentlich einer, der mit vielen anderen zusammenarbeitet, die in dieser Forschung tätig sind. Ich glaube, er ist eigentlich Lehrer gewesen, pensioniert inzwischen, und hat sich einfach da durchgewühlt und hat tatsächlich Lisas Familie komplett aufgearbeitet. In diesem Buch habe ich das alles gefunden, wann sie geboren ist, wo sie geboren ist, in welcher Straße, wann die Familie wohin umgezogen ist, was sie für Geschwister hatte, und auch dieselbe für die Familie ihres Ehemanns, dem Francesco del Giocondo, der Seidenhändler war, aber auch noch ein bisschen mehr. Auch dessen Familie, wann die zusammengekommen sind, wann sie welche Kinder gekriegt hat und so. Das ist alles erforscht und alles da gewesen schon. Und es genau jetzt.
Aber neben den erforschten Dingen gibt es ja auch noch dieses Was wäre wenn?
Ja, genau.
What if? War es so? War es nicht so? Und Lisa Gherardini steht ja, und da kommen wir später noch zu Leonardo, sie steht ja tatsächlich in Verbindung irgendwie vermutlich mit Giuliano de' Medici. Sie sind ja am Anfang deines Buches ein Liebespaar. Wie kommst du drauf, dass die ein Liebespaar gewesen sein könnten? Was war da der Recherche-Hint, der dich drauf gebracht hat?
Also das große Argument der Historiker gegen die Theorie, dass es Lisa del Giocondo auf diesem Bild ist, sind zwei Zeugnisse von Zeitgenossen oder eben später etwas Zeitgenosse kurz danach. Es gibt eine Zeugenaussage von einem Sekretär eines Kardinals, der Leonardo da Vinci in, ich glaube, 2 Jahre oder ein Jahr, eineinhalb Jahre vor seinem Tod in Frankreich besucht hat. Leonardo da Vinci hat bis zuletzt 3 Gemälde in seinem Besitz behalten, die hat er nie hergegeben. Erst kurz bevor er gestorben ist, hat er sie dem französischen König, dessen Gast er war, gegeben. Und das war einmal der Johannes der Täufer, einmal dann das Bild Anna Septrit und, Sie werden es erraten, es war die Mona Lisa. Er hat sich von diesem Bild ganz am Schluss erst getrennt, er hatte es immer bei sich. Und er wurde gefragt, wer ist denn diese Dame? Und er hat geantwortet, das hat dieser Sekretär mitgeschrieben: Es ist eine Dame aus Florenz, die ich im Auftrag von Giuliano de' Medici porträtiert habe. Jetzt war es aber so, dass Giuliano de' Medici, wie wir jetzt gerade gehört haben, längst bevor dieses Gemälde gemalt wurde, also 8 Jahre bevor das Gemälde gemalt wurde, aus Florenz vertrieben wurde und im Exil lebte. Und warum um alles in der Welt sollte ein exilierter Giuliano de' Medici die Frau eines Seidenhändlers porträtiert haben wollen? Das war diese Vorgabe von mir, wo ich gesagt habe, naja, die sind gleich alt gewesen. Und sie haben auch in denselben Kreisen verkehrt vor der Vertreibung der Medici. Was läge näher, wenn das wirklich so ist, als dass die beiden einfach sich nahe gestanden haben? Ja. Es gibt dann auch noch eine spätere Quelle, die sagt eben, Vasari hat es aufgeschrieben, dass die Mona Lisa Lisa del Giocondo ist, die Frau des Seidenhändlers, und er hat das Bild auch beschrieben, und das hat er zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo die Mona Lisa, so wie wir sie jetzt hier kennen, gar nicht mehr in Florenz war, sondern längst in Frankreich. Was dann auch noch zu einer Geschichte in meinem Roman führt, was wir jetzt nicht verraten. Also, aber ich habe tatsächlich, können Sie davon ausgehen, dass eigentlich alles, was in diesem Buch beschrieben ist, eine historische Verankerung hat. Ja, also dieses Was wäre wenn, was wir Autoren ja so lieben, und das auszuspinnen und die Geschichte daraus zu basteln, das hier ist quasi die Basis für diese Tatsache, dass ich behaupte, eben Lisa del Giocondo ist diejenige, welche, und der Grund ist ein Geheimnis, was hier gelüftet wird.
Und man sieht aber auch, wie sehr du als Schriftstellerin auch aus diesen alten Quellen zwischen den Zeilen liest. Also du hast verschiedene Quellen, der sagt dies, der sagt das, und zwischen diesen, in dieser Grauzone, kommen zwei Aussagen zusammen, die das Was wäre wenn ein bisschen literarisch wahrscheinlicher machen. Also sehr spannend, wie du das, wie du das eingefädelt hast. Denn was ich ganz toll finde an dem Roman ist, dass tatsächlich man hat verschiedene Arten von Romanen, die mit Historio umgehen. Man hat also der klassische historische Roman kann verschiedene Ausformungen haben. Also im Jugendbuch zum Beispiel ist es bei historischen Jugendbüchern üblich, dass man zwar die historischen, also 2, 3 zentrale historische Personen etwas näher recherchiert, aber eigentlich fiktive Personen, die als Beispiel stehen für einen bestimmten Stand oder für einen bestimmten Beruf hinzufügt. Das heißt, man ist da sehr viel freier. Es gibt das andere Extrem, diese Historicals, dass man sagt, okay, die Historie ist einfach nur Kulisse. Das ist sozusagen, wir haben eigentlich moderne Menschen, die im Mittelalter sehr emanzipatorisch hier auf Pferden reiten und sonst was, was in der Zeit einfach so nicht gewesen wäre. Aber die Historie ist eine schöne Kulisse. Und es gibt Romane wie deine, wo man wirklich sagt, es ist erstaunlich, zu welcher Figur man nachschaut. Sie haben alle einen historischen Unterbau. Es gibt eine Figur, und auf die kommen wir ganz am Ende zu sprechen, große Überraschung, die fiktiv ist. Und es ist die große Kunst, auch umzugehen, wie gehe ich mit, ich sag mal, halb fiktiven Figuren um. Das heißt, ich werte jetzt Lisa Gherardini mal als halb fiktiv in dem Sinne, sie hat ihre Eckdaten, sind alle abrufbar. Trotzdem, man hat keine Beschreibungen über den Menschen, man hat keine Zeugnisse, keine Briefe, die sie vielleicht geschrieben hatte. Vielleicht gibt es die irgendwo, man hat sie jetzt nicht gefunden. Man hat sozusagen, sie ist ein historischer Schatten. Und wie holst du den ans Licht? Wie gibst du dieser Figur Fleisch, also und Leben und Gedanken? Das ist die große Kunst dabei, dass sie so sich hineinfügt. Wie bist du vorgegangen bei Lisa? Wie hast du sie geschaffen? Also was waren da so die Schritte?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die nicht so ganz einfach zu beantworten ist, weil gehe ich gar nicht sehr viel anders vor, als wenn ich eine Figur wirklich erfinde, weil da ist es auch so, dass ich zwar am Anfang ist es dann anders, weil da erfinde ich auch die Eckdaten und das, was ich hier als Historie gegeben, als Biografie und biografische Daten habe, aber dann fühle ich mich einfach ein und dann passiert einfach diese Magie, dass die einfach sich, ja, ich kann es vielleicht so beschreiben, da ich ja sehr, sehr lange mit dieser Figur umgegangen bin, ist es ein bisschen so, als würde die aus einem historischen Nebel heraustreten und für mich immer deutlicher und konkreter werden. Und dann ist es auch ein bisschen so, als dann halte ich auch Zwiesprache mit ihr und also im Stillen. Ich, ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie beim Zimmer und mit Bildern rede, keine Angst, aber dass ich schon auch hinspüre und befrage, würde sie das tun, würde sie jenes tun. Und so wird diese Figur einfach immer ein bisschen lebendiger und die Daten, die hier sind, ist, also es ist schon auch spannend, ist, man ist da ein bisschen detektiv als Autor und Autorin. Also wenn da zum Beispiel feststeht, wenn ich lesen kann, wie viel, also nur als Beispiel, wenn die Figur so und so viel Geld im Monat dafür ausgegeben hat, um in einer bestimmten Kirche Kerzen anzuzünden, dann sagt mir das was über diese Figur. Und wenn ich dann auch weiter recherchiere, also so eine Recherche ist ja, dann geht dann in ganz viele Richtungen. Ich habe dann, das ist wirklich wie ein bisschen Detektivarbeit, das ist dann ein Faden, an den ich weiter verfolge. Was ist denn das dann für eine Kirche? Warum gerade bei der? Aha, das ist die So-und-so-Kirche und die wurde von den Händlern überhaupt gestiftet, dieses Kloster, und ihr Mann war Händler. Und so. Also so fügt sich irgendwie das eins nach zum anderen und bekommt Fleisch und sicher, natürlich steckt auch, ich glaube, das kann man so sagen, das ist jetzt wieder eine Frage an dich, du bist ja auch Schriftstellerin, es steckt in unseren Figuren schon auch immer ein bisschen was von uns selber drin. Also ich kann wahrscheinlich nichts schreiben, was mir komplett fremd wäre.
Ich denke, das ist so wie alles, was wir träumen, ist in irgendeiner Form auch mit uns selbst in Verbindung. Ich habe mal gelesen, man kann nur Gesichter träumen, die man schon mal gesehen hat. Also man kann im Traum keine Gesichter erfinden und irgendwo ist man mit sich alleine auch am PC, wenn man schreibt. Spannender Einblick mit dem, wie viele Kerzen spendet jemand, das erzählt jemand, das erzählt etwas über die Figur. Es gibt andere Figuren in deinem Roman, die sind sehr gut recherchiert und damit kommen wir natürlich zur bestrecherchiertesten Figur aller Zeiten, nämlich Leonardo da Vinci. Ein ehrgeiziges Unterfangen, hast du auch gesagt, sich über diese Figur zu schreiben, auch mit seinen Gedanken zu denken, dich in ihn hineinzufühlen. Denn es gibt wenige Künstler, die so gut dargestellt sind wie er, also in verschiedensten Biografien. Du hast gesagt, du hast 10 Jahre recherchiert insgesamt für dieses Buch.
Ja, mindestens. Also, ja.
Und bevor wir da einsteigen in eine 10-jährige Recherche zu Leonardo da Vinci, würde ich vorschlagen, nimm uns doch einfach noch mal mit zu Leonardo da Vinci.
Ja, sehr gerne. Also ich lese euch jetzt auch das quasi sein Auftritt, wenn man das mal so theatralisch mitnehmen möchte. Das ist das zweite Kapitel, also der Roman ist so aufgebaut, dass immer ein Kapitel Lisas Geschichte erzählt und dann das nächste Kapitel Leonardos und die beiden Geschichten führen irgendwann zusammen und verflechten sich. Zweites Kapitel, das Pferd, Mailand, 1494. Ich würde sagen, wir wollen einen kleinen Einblick geben in Leonardo, seine Fähigkeiten, seine vielen vielseitigen Tätigkeiten. Und tatsächlich hat er sehr, sehr viele Feste und Theaterspektakel inszeniert, geplant, aufgeführt.
Als Impresario,
genau.
Ein bisschen auch wie so ein Illusionist mit seinen Spiegeln, wie du es schön beschreibst, die Lichter genau so geworfen haben, dass es die Effekte gab. Und wenn ich mir jetzt so überlege, du sitzt an deinem Schreibtisch und beschreibst diese Szene, was ist vor dieser Szene passiert? Also wie bist du rangegangen, dich in diesen erstmal universal genialen Charakter hineinzufühlen? Du hast geschrieben, du hast 10 Jahre insgesamt mit Recherchen verbracht. Du hast viele Reisen gemacht. Du warst mehrfach dort. Du hast mir erzählt, du durftest im Verlag, in deinem italienischen Verlag, für deine italienische Übersetzung, der in einer schönen Villa residiert, durftest du alleine sein mit Werken oder Folianten von Leonardo da Vinci. Wie bist du bei der Recherche vorgegangen? Wie hast du dich dieser Person, Leonardo da Vinci, genähert? Du hattest spannende Quellen, habe ich gehört. Eine hast du, glaube ich, auch mitgebracht.
Ja, genau. Also erst ist man einfach am Suchen. Also das ist genau wie Sie, wenn Sie, keine Ahnung, wenn Sie vielleicht ein Reiseziel haben und Sie möchten alles erstmal drüber erfahren. So fängt man an, man schaut, wo man zuerst, heutzutage guckt man ins Internet natürlich, ne? Und das ist auch, übrigens wird immer eine bessere Quelle. Jetzt in diesem Fall war das nicht der Fall, aber zum Beispiel, als ich den historischen Roman über die französische Schriftstellerin Georges Sand geschrieben habe, die habe ich auch hier als Lesung vorstellen dürfen, habe ich festgestellt, dass eben ihr gesamtes Werk in der Online-Bibliothek der Pariser Bibliothek Nationale erfasst ist. Also auch zum Beispiel über die ganze Goethe-Korrespondenz und seine Tagebücher ist alles erfasst. Also inzwischen kann man also im Internet schon sehr, sehr viel finden. Hier war das jetzt weniger der Fall, aber trotzdem, also ich gehe in Bibliotheken und gucke, was ist da, ich suche im Internet, was ist da und verfolge Spuren. Und selbstverständlich, um Leonardo da Vinci näher zu kommen, muss man auch dahin gehen, wo er gelebt hat und auch gewirkt hat. Florenz war von Anfang, also da ist er ja in der Nähe in Vinci, ist er ja geboren, hat lange in Florenz gelebt, dort bei Verrocchio seine Lehre gemacht und wurde dort auch eben Maler, wurde in der Gilde aufgenommen, ist dann später wieder zurück nach Florenz mehrfach. Also diese Orte habe ich alle besucht, auch natürlich nochmal auch den Louvre und die Mona Lisa selbst, aber auch Mailand, wo er viele Jahre gelebt hat und gewirkt hat. Es ist tatsächlich so, in diesen Städten ist nicht mehr sehr viel von ihm zu finden. Es gibt überall Museen, wo man auch die Reproduktion seiner Erfindungen hat, das ist ganz toll. Aber wirklich an ihn selbst rankommen, das ist sehr, sehr schwer und das merkt man auch allen Biografien an, weil Leonardo da Vinci, über ihn ist einerseits sehr viel bekannt, über diese Notizbücher, die er hinterlassen hat und über seine Werke, aber es ist das meiste eben nicht bekannt. Man weiß wahnsinnig wenig wirklich über ihn. Also selbst die Vermutung, dass er Männer geliebt hat, die ziemlich wahrscheinlich ist, es ist aber nicht hundertprozentig nachzuweisen. Aber man weiß eben, er hat sein ganzes Leben nie mit irgendeiner Frau zusammengelebt, dafür mit Männern. Und er wird als sehr attraktiv beschrieben. Und vermutlich war er wirklich blond, obwohl er meistens ja eigentlich dunkel dargestellt wird. Es gibt ja auch, darüber haben wir gerade vorhin gesprochen, dieses eine Bild, was Sie alle kennen, wo er so als Kreis dargestellt ist, wir finden es hier sicher gleich, das ist gar nicht von ihm, das ist nachweislich, also ist immer noch auf ganz viel Biografien drauf, als, können Sie es erkennen? Also ist nachweislich ist diese Zeichnung fast 100 Jahre nach seinem Tod entstanden und es gibt von ihm eigentlich kein Porträt, es gibt viele Theorien, es gibt auch so richtig, also so fast schon Verschwörungstheorien, wo nachgewiesen wird, dass in jedem Bild, was in der Renaissance überhaupt entstanden ist, irgendwo Leonardo mit drin sei oder so. Aber das, woher wollen die das wissen? Also es gibt wirklich keine gesicherten Quellen, wie er ausgesehen hat. Nur sicher ist, er war sehr groß, sehr schlank, war vermutlich blond. Er hatte eine wunderschöne Stimme, er war auch sehr musikalisch, hat gesungen, er hat so Stegreif-Kanzonen gesungen. Es war damals drin, dass einfach, er hat auch, dass man spontan eben so Verse gemacht hat und auf die politischen Ereignisse hin oder auch sehr witzig dann. Und er hat unheimlich gut Laute gespielt, also bekannt ist, dass er damals, als er als junger Mann nach Mailand ist, um seine Dienste anzuweisen, diesem Ludovico Sforza. Wollte er seine Erfindung, also sich als Ingenieur dort bewerben und hat ihm als Geschenk, als Gastgeschenk eine selbstgebaute Laute mit einem Pferdekopf, so wird sie beschrieben, man kann sie nicht erhalten, mitgebracht und hat auch mit ihr da vorgesungen und so. Und wollte aber eigentlich wirklich, dieser Brief ist erhalten, der Bewerbungsbrief, dass er eigentlich als Ingenieur, weil er hatte wahnsinnige Ideen. Und hat die auch als Entwürfe für Befestigung, für Waffen, für, er hat damals schon Dinge erfunden, die heute, also Schnellfeuerpistolen und Gewehre, eigentlich Vorläufer von Maschinengewehren und Kanonen, wo man eben weiß nicht, 20 Rohre statt einem gleichzeitig losschießen können. Und was hat man ihn, also was hat man ihn angestellt als Festausstatter, als Porträtist, als hat er alles auch lange gern gemacht, aber er hat eben sich schnell gelangweilt, glaube ich. Nachdem, wie man das so, was er da alles immer so gemacht hat, gleichzeitig. Und vor allem auch, es gibt so die Geschichte, es gibt ein sehr berühmtes Gemälde von ihm, das ist die Maria in der Felsengrotte, vielleicht kennen Sie das, die Felsengrottenmadonna. Das hat er für ein Kloster in Mailand gemacht. Dann war das denen zu modern, weil da war irgendwie die Madonna nicht irgendwie mit prunkvollem Mantel, sondern eine ganz einfache Frau. Das ist ein ganz verrücktes Bild, müssen Sie sich mal anschauen. Wirklich, Johannes der Täufer ist drauf, zeigt mit dem Finger auf den kleinen Jesus und so. Also Engel, also es ist ein ganz, ganz modernes Bild und die Auftraggeber haben gesagt, also nee, so haben wir uns das jetzt nicht vorgestellt. Gab es einen langen Streit und dann hat er das Interesse verloren und hat auch dann den als Kaiser muss es nochmal malen, die muss einen anstehenden Mantel haben und so. Und das wollte er dann natürlich nicht mehr machen. Hat er dann anderen Malern übergeben, die haben das dann für ihn gemacht. Also er hat es ganz schnell dann auch gesagt, keinen Bock mehr dazu, würde ich jetzt heute so sagen. Und hatte schon wieder neue Ideen. Und so, weil das ist jetzt lange ausgeholt, aber die Antwort auf diese Frage, also wenn ich das so verfolge, denke ich, ja, kann ich verstehen. Es ist einer, der ein Suchender war er garantiert, weil er auch sehr viele Experimente mit Naturerscheinungen gemacht hat. Wasser hat ihn fasziniert, das Fließen von Wasser, das hat er ganz oft gemalt und gezeichnet. Er war überzeugt davon, dass alles, was lebt, in Bewegung ist und alles, was in Stillstand ist, dann eben tot ist. Und außerdem hat er auch an Pflanzen geforscht. Er hat zum Beispiel sich dafür interessiert, wie die Pflanzen sich ernähren und hat mal dann, das habe ich auch im Buch übernommen, in seinem Garten hat er eine Kürbispflanze alle Wurzeln bis auf eine weggeschnitten und hat daraus herausgefunden, dass die nicht eingegangen ist, weil die hat da herausgefunden, dass die Pflanzen auch das Wasser über die Blätter aufnehmen können. Solche Dinge, das hat ihn interessiert, hat er viele Versuche gemacht, hat viele Pflanzen gezeichnet und war immer am Gucken, am Suchen.
Du hast seine Notizbücher auch durchgeschaut. Du hast deine Interpretation von seinem Charakter auf die Art ausgelegt. Aber du hattest auch andere spannende Quellen, denn es gab auch andere Menschen, die über ihn um zwei Ecken berichtet haben. Du hast gesagt, du hast auch Tagebücher studiert aus jener Zeit, was ich einen spannenden Aspekt finde.
Ja, genau. Also es gibt eine sehr, sehr schöne Quelle. Also da juchzt man dann so auf, wenn man am Suchen ist, wenn man sowas findet. Ein Florentiner Bürger, ich habe das noch ausgeschrieben, was wäre das? Luca Landucci, der war ein Spezereienhändler. Ich habe den auch rein verbraten ins Buch, aber das nur so nebenbei, ist nicht so wichtig. Der war, glaube ich, ein sehr pedantischer Mensch. Der hat nämlich 50 Jahre lang alles aufgeschrieben, was in Florenz und Umgebung passiert ist. Und das ist erhalten und das ist das als Buch veröffentlicht worden. Das ist deshalb so dick, weil es nämlich manchmal mehr als die Hälfte der Seite Kommentar hat von einer sehr interessanten Frau, nämlich von Marie Herzfeld. Wer von Ihnen kennt Marie Herzfeld? Niemand mehr, gell? Sie war eine sehr, sehr erfolgreiche Schriftstellerin, 1855 bis 1940 und sie war befreundet mit Marie von Ebner-Eschenbach, mit Rilke, mit Klimt, Hoffmannsthal, hat viel über skandinavische Literatur geforscht und so nach der Jahrhundertwende wurde sie wirklich einen Leonardo, also eine verwandte Seele mit mir vielleicht, nämlich eine Leonardo-Forscherin und hat sich sehr für die italienische Renaissance interessiert und hat dieses Florentiner Tagebuch von dem Luca Landucci übersetzt und mit Kommentaren versehen. Es ist ein Schatz für jemand wie mich, der dann eben über diese, ja, also eigentlich 50 Jahre habe ich nicht gebraucht, ich habe nur die, sagen wir mal, 10 Jahre von meiner Handlung hier ungefähr gebraucht und trotzdem, Sie sehen hier immer noch diese Post-its von meiner Arbeit, die habe ich gar nicht rausgenommen. Und es ist so spannend, weil er hat einfach alles aufgeschrieben, was passiert ist. Und bei der Gelegenheit ist mir auch eben klar geworden, was in vielen Biografien gar nicht stimmt. Also aber ja, was soll's. Jedenfalls konnte ich mich hier gut orientieren, weil hier auch eben über Leonardo da Vinci geschrieben wurde. Er war eine Berühmtheit seiner Zeit und deshalb hat er auch über ihn geschrieben, was er erfahren hat, wenn er gar nicht in Florenz war. Auch über, es wird eine wichtige Person im Roman ist ein sogenannter, also der Cesare Borgia, das war der Sohn des damaligen Papstes, genannt Il Valentino, der für seinen Vater Kriege geführt hat, um den Kirchen, also die Gebiete des Kirchenstaats, die verloren gegangen waren, wieder zurückzuerobern. Und in ihm hat Leonardo da Vinci endlich für kurze Zeit einen Auftraggeber gefunden nach seinem Geschmack, der seine Erfindung geschätzt hat und einsetzen wollte. Und auch das ist hier alles mit drin erwähnt, in dürren Worten oft, aber ja, man weiß eben hier, von da bis da war das. Es stehen auch Gerüchte drin, dann stehen zwei Tage später drin, hat alles gar nicht gestimmt. Und eben das Tolle ist auch, dass die Marie Herzfeld das mit einem ganz tollen Glossar und Kommentaren versehen hat, sodass Dinge, die man vielleicht heute gar nicht mehr verstehen würde, ist da erklärt sind. Das ist ein ganz wunderbares Buch. Und das war eine meiner wichtigen Quellen nach Leonardo da Vincis eigenen Aufzeichnungen. Aber die muss man sich auch so vorstellen. Da steht zum Beispiel drin, aus das und das Gemälde ausgeliefert und dann steht drunter, nicht vergessen, Butter kaufen. Also er hat sicher nicht daran gedacht, dass wir das heute als Faksimile wie eine Kostbarkeit alles noch herausgeben und jede Zeile irgendwie so lesen und auch überinterpretieren oft, also gerade über seine Mutter steht da ein paar dürre Zeilen drin, ist nämlich dann spät zu ihm nach Mailand gekommen, was auch eine Geschichte für sich ist, wo nur steht, heute Katharina gekommen, seine Mutter hieß auch Katharina, und auch als sie starb, auch nur dürre Worte, woraus dann manche schließen, dass er sehr herzlos gewesen sei, weil da steht in diesem Büchlein nur, wie viele Kerzen er da gekauft hat. Aber es war nicht sein Tagebuch, es war ein Notizbuch. Ne? Und ich denke, da muss man sehr vorsichtig sein, wie man das interpretiert. Aber so kommt man eben der Figur nahe, aber dann doch nicht.
Es ist ein Mosaik, ein Annähern.
Genau.
Und ein bisschen erinnert es mich an die Technik, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden. Eine bestimmte Maltechnik, die Leonardo, kann man sagen, sie erfunden oder sie perfektioniert hat dann später. Das ist diese Schicht um Schicht.
Ja, es ist diese Schicht. Man nennt es, er hat es selber Sfumato-Technik genannt. Fumo heißt Rauch auf Italienisch. Also so rauchig hat er das genannt.
Ich nehme mal als Beispiel.
Genau. Sag mal was. Zeigen wir mal auf. Dann nebenher kann ich ein bisschen erzählen, was das bedeutet. Also für uns ist das heute alles wahrscheinlich gar nicht mehr so augenfällig, weil wir die ganze Kunstgeschichte danach ja alles kennen. Aber damals war das revolutionär, was Leonardo da Vinci gemacht hat.
Ich zeige erstmal das ganze Gemälde.
Das ist die Ginevra de Benci, eines seiner Hauptwerke, ein ganz wunderbares Bild, das ihn über Nacht berühmt gemacht hat. Auch die Ginevra de Benci spielt in meinem Roman eine Rolle, weil mit ihr und seinem Bruder war er wirklich auch sein Leben lang sehr eng befreundet. Und das Besondere an seiner Maltechnik war, dass es ihm gelungen ist, Übergänge zu malen, die eigentlich nicht malbar fast sind. Und das hat er so gemacht, indem er, hier können Sie sehen, also sehen Sie mal diesen Schatten von der Wange wieder vom Dunkel ins Helle übergeht, unmerklich, es gibt keine Kante. Und das hat er gemacht, indem er mit unzähligen Lasurschichten gearbeitet hat. Also Lasuren sind Farben, die hauptsächlich die ganz dünn sind, ganz transparent und nur ganz wenig Farbe enthalten. Und er hat wirklich Lasur, zum Teil 25 bis 30 Schichten Lasuren übereinander gelegt, um solche Übergänge so hinzukriegen, dass sie unmerklich sind. Und das hat es vorher nicht gegeben. Wenn Sie Bilder anschauen, seiner Zeitgenossen immer noch auch, das sind einfach wirklich, die sind auch wunderschön, aber die sind ganz klar auch abgegrenzt. Die Kleidung, also die Schatten sind längst nicht so gestaltet. Er hat bis hin zu Schatten der Wimpern, also und was die Unterlippe für einen Schatten wirft, weil sie ja so ein bisschen aufgeworfen ist. Und da hat er wahnsinnig Geduld gehabt und alle anderen zur Verzweiflung gebracht, auch seine Auftraggeber, weil ein Spruch von ihm stammt, der hat gesagt, Kunstwerke sind nie fertig, man reißt sie uns einfach irgendwann mal aus den Händen.
Ich glaube, da fühlen sich einige Autoren auch angesprochen, denn auch Bücher sind nie fertig, denn die Deadline reißt sie einen aus den Händen. Gut, also mich erinnert ein bisschen deine Art, wie du beschreibst, wie du die verschiedenen Schichten von Originalberichten, von seinen eigenen Aufzeichnungen, von Sekundärliteratur, von den Eindrücken der Stadt, dieselben Wege zu gehen. Das ist auch wie so eine Sfumato-Technik, wo du Schicht um Schicht auflegst und wenn man später draufschaut, bekommt man ein sehr plastisches Bild deines Leonardos, der so lebendig rüberkommt in deinem Roman. Und um das nochmal zu illustrieren, würde ich vorschlagen, bringen wir doch Lisa mit ihrem späteren Maler sozusagen, mit ihrem Porträtisten, einfach mal zusammen.
Also Leonardo da Vinci hat eigentlich in seiner zweiten Lebenshälfte nicht mehr gern gemalt. Er hatte da eigentlich das Gefühl gehabt, er hat das alles ausgelotet, was es da auszuprobieren gilt und seine Kunst quasi bis fast zur Vollkommenheit gebracht, wobei er selber gesagt hat, es ist nie vollkommen natürlich, aber es hat ihn dann nicht mehr so interessiert. Und es war natürlich zur Verzweiflung vieler berühmter Menschen, die unbedingt von ihm gemalt werden wollten. Und er hat immer abgelehnt. Also er hat nie abgelehnt. Er war einfach viel zu freundlich und auch viel zu diplomatisch. Er hat immer gesagt, ja, irgendwann. Aber es war dann, irgendwann war nie. Und dann war eben die Frage, warum dann diese Lisa? Das ist also wirklich eine große Frage, warum dieser Auftrag oder warum hat er die überhaupt gemalt? Und ich habe da auch eine Antwort drauf, die wir jetzt nicht verraten. Oder? Nein. Aber ich jedenfalls hatte einen guten Grund gehabt, sie zu malen, auch wenn er zuerst das nicht so wirklich unbedingt gern gemacht hat, aber später dann doch. Und warum habe ich das so? Das ist keine Behauptung, weil schauen Sie, ich habe Ihnen ja vorhin schon erzählt, er hat dieses Bild nie aus der Hand gegeben. Also es hat ihm etwas bedeutet, also hat er es dann doch gern gemalt am Ende, glaube ich. Dein Modell ist gekommen, sagte Boldrafio. Die Frau des Seidenhändlers. Lisa vernahm keine Antwort. Nach kurzem Zögern winkte Boldrafio sie heran und öffnete die Tür weit. Du hast sie für heute herbestellt, fügte der Maler hinzu. Hier ist sie. Lisa trat auf die Schwelle. Leonardo saß an einem Pult und schrieb offenbar gerade etwas. Er hielt die Feder noch in seiner linken Hand. Es schien, als müsste er einen Augenblick lang nachdenken. Dann erhob er sich und kam ihr entgegen. Danke, Gianni. Er fuhr sich kurz über die Stirn. Seid willkommen, Mona Lisa. Bitte, tretet ein. Leonardo legte ein Blatt Papier auf das Geschriebene, um die Tinte zu trocknen, und klappte das Notizbuch zu. Dann rückte er einen Sessel mit gepolsterten Armlehnen heran. Bitte, wiederholte er, nehmt Platz. Lisa setzte sich und sah den berühmten Maler erwartungsvoll an. Fasziniert stellte sie fest, dass sein Haar inzwischen vollständig weiß geworden war. In dichten silbernen Locken fiel es ihm bis auf die Schultern. Sein Gesicht war sorgfältig rasiert, und obwohl er nicht mehr jung war, konnte Lisa kaum den Blick von ihm wenden, so anziehend fand sie ihn. Die Zeichen von Erschöpfung waren allerdings nicht zu übersehen. Dunkle Ränder lagen unter seinen ausdrucksvollen Augen. Auf seiner Stirn hatten sich Falten gebildet. Nun, sagte er mit einem Schmunzeln, und seine Stimme war noch genauso wohlklingend, wie Lisa sie in Erinnerung hatte. Erkennt ihr mich wieder? Ja, sagte sie und errötete, weil sie ihn so angestarrt hatte. Auch wenn ihr euch verändert habt. Ich bin alt geworden. Das ist es, was ihr meint. Leonardo lachte kurz auf. Lisa wollte widersprechen, aber sie ließ es sein. Es war nicht ihre Art zu schmeicheln, denn es stimmte ja, was er sagte. Sie fand ihn gealtert und irgendwie melancholisch. Die Zeit, sagte sie stattdessen, geht mit niemandem von uns gnädig um. Leonardo betrachtete sie lange. Er wurde unbehaglich unter seinem Blick. Und da wir schon von der Zeit sprechen, fuhr sie fort, wollen wir nicht mit dem Porträt beginnen? Leonardo lächelte. Das haben wir bereits, sagte er. Ist der Sessel nicht bequem? Sie bemerkte, dass sie rastlos auf dem Sitz hin und her rutschte. Doch, gab sie verlegen zu und nahm sich vor, von nun an still zu sitzen. »Erzählt mir von euch«, bat Leonardo, »von eurem Leben. Seid ihr glücklich?« Lisas Unbehagen wuchs. »Ich meine es ernst, Messer Leonardo«, entgegnete sie, nachdem sie sich wieder gefasst hatte. »Ich bin nicht gekommen, um Konversation zu machen. Zu Hause warten 4 Kinder und ein Haushalt auf mich und...« Sie stockte, denn Leonardo lachte und wirkte dabei wieder jung. »Verzeiht«, sagte er, »ich habe euch nicht erklärt, wie ich arbeite. Also, ehe ich das Porträt eines Menschen male, muss ich ihn kennenlernen. Ich muss wissen, was ihn bewegt, wie er denkt, was ihn interessiert und wie er im Leben steht. Denn ich werde nicht nur euer schönes Äußeres malen. Um das zu tun, gäbe es genug Maler auf dieser Welt. Dazu braucht es keinen Leonardo da Vinci.« Er war aufgestanden und zu seinen Regalen gegangen. Dort nahm er einen Stein aus einem Fach, betrachtete ihn kurz und reichte ihn Lisa. »Wisst ihr, was das ist?« Verwirrt griff sie nach dem Stück und betrachtete es ratlos. »Das ist ein Stein«, antwortete sie. Und als sie seinen erwartungsvollen Blick sah, präzisierte sie: »Ein hellgrauer Stein, so wie viele auf den Feldern herumliegen.« Sie reichte ihm den kleinen Brocken zurück. Leonardo drehte und wendete ihn und betrachtete ihn mit zusammengezogenen Brauen. »Ein hellgrauer Stein«, wiederholte er ihre Worte, »und doch ist er einzigartig. In ihm ist ein jahrhundertealtes Wesen verewigt, vielleicht ist es auch noch viel älter. Ein Wesen aus dem Meer. Gefunden habe ich ihn wohlgemerkt nicht auf einem Feld, sondern im Gebirge.« Er sah auf. Sein Blick war intensiv und Lisa hatte auf einmal das Gefühl, es würde etwas in ihm wachrufen. Etwas, das sie früher einmal gekannt hatte. Neugier und Wissensdurst und ein schwer zu benennendes Gefühl. So etwas wie die Gewissheit, dass es mehr unter dem Himmel gab als die Welt in der Via della Stufa, in der sie es sich eingerichtet hatte. »Hier«, sagte Leonardo, nahm behutsam ihre Hand und legte den Stein erneut hinein. »Betrachtet ihn genauer. Geht ruhig damit zum Licht, wenn nötig.« Lisa erhob sich und trat ans Fenster. Und dann sah sie es. In dem Mineral war eine Wuschel abgebildet. Es sah so ähnlich aus, wie wenn Betta früher, als sie klein gewesen war, die Hohlform eines Sterns in den Teig des Weihnachtskuchens gedrückt hatte. »Habt ihr es gesehen?« »Ja«, antwortete sie staunend. »Und nun frage ich euch, Lisa del Giocondo, wie kommt die Muschel ins Gebirge?« Sie drehte sich zu ihm. »Ihr habt das wirklich im Gebirge gefunden?« »So ist es, in der Lombardei. Ich habe es auf dem Rücken meines Pferdes und zuletzt auf meinen beiden Beinen bestiegen. Aber wie dieser Meeresbewohner dort hochkam, konnte mir noch niemand beantworten.« Er nahm Lisa die Versteinerung aus der Hand und legte sie zurück ins Regal. »Ich habe noch mehr davon. Kommt her und seht sie euch an. Die einzige Erklärung ist, dass es einmal eine Zeit gab, in der das Meer bis da oben reichte.« »Bis ins Gebirge?« Leonardo nickte. »Was bedeuten würde, dass Florenz und ganz Italien bis auf die höchsten Gipfel unter Wasser lagen?« Fasziniert lauschte Lisa seinen Worten. Wenn sie das am Abend Meo und Pippo vor dem Einschlafen erzählte, würden sie denken, es stammte aus einem der Märchenbücher. »Das glaubt ihr wirklich?« fragte sie. Leonardos Augen blitzten vergnügt. »So lange, bis ihr mir eine schlüssigere Lösung des Rätsels vorschlagt.« Er zeigte ihr noch einige andere seiner Schätze, Felsbrocken, in denen deutlich die Abdrücke von Fischgräten zu erkennen waren, andere mit schneckenförmigen Mustern und einige weitere Muscheln. »Und ihr seid sicher, dass nicht ein betrügerischer Siegelschneider diese Linien in die Steine geritzt hat?« fragte sie, noch immer zweifelnd. »Um sie dann dort oben auf dem verlassensten aller Gipfel zu zerstreuen?« gab Leonardo zurück. »Nein, das glaube ich nicht. Und diesen hier«, er wies auf eine besonders schöne Meerschnecke, »habe ich eigenhändig geöffnet. Das Muster war im Inneren eines unversehrten Steins eingeschlossen. Erst durch meinen Hammerschlag kam es ans Tageslicht.« Er bat Lisa, sich wieder zu setzen. »Erratet ihr, warum ich euch das gezeigt habe?« Lisa dachte nach. »Weil ihr wissen wollt, ob mich so etwas interessiert?« Er schüttelte den Kopf. Ich wollte euch damit erklären, dass nicht die äußere Erscheinung das Wesentliche der Dinge ist, auch nicht von uns Menschen. Was ihr im ersten Moment wahrgenommen habt, war ein einfacher, hellgrauer Stein. Dass in ihm eine uralte Geschichte verborgen ist, erkennt man erst, wenn man genau hinschaut. Und mitunter bleiben solche Geheimnisse für immer im Fels begraben. Keiner weiß es, aber sie sind da. Ich muss also, um euch malen zu können, eure tieferen Gesteinsschichten freilegen. Um euer Porträt zu malen, sagte er, müsst ihr mir also erlauben, einen Blick in eure Seele zu tun. Er betrachtete sie forschend und Lisa senkte den Kopf. Wollte sie das? Sie sehnte sich zurück in ihr Haus, wo es noch so viel zu tun gab. Und doch hatte die Sache mit den Muscheln und Fischen im Stein etwas in ihr ausgelöst. In ihr war eine unbestimmte Sehnsucht erwacht. Wonach, das konnte sie nicht sagen. Außerdem würde Francesco es ihr nie verzeihen, wenn sie sich verweigerte. Und schließlich war Ginevra, die sie aufrichtig bewunderte, gut mit diesem Mann befreundet. Wovor sollte sie sich also fürchten? Na schön, willigte sie ein und unterdrückte ein Seufzen. Aber beantwortet mir bitte noch eine Frage. Gerne, wenn ich kann, gab Leonardo zurück. Ob ihn ihre Einwilligung freute oder nicht, war nicht zu erkennen. Warum ausgerechnet ich? Brach es aus Lisa hervor. So viele Frauen wünschen sich ein Porträt von eurer begnadeten Hand. Weder mein Mann noch ich haben uns darum beworben. Und schließlich kennen wir uns kaum. Warum also wollt ihr gerade mir eure kostbare Zeit widmen? Um euch die eurige zu stehlen, wollt ihr damit sagen? Wieder war da ein amüsiertes Funkeln in den meergrünen Augen, das jedoch sogleich wieder erlosch. Leonardo wandte sich zu seinem Schreibpult, so als befände sich die Antwort auf Lisas Frage dort. Lisa versuchte zu erkennen, was er betrachtete. Das Buch von Archimedes oder den Stapel Briefe, mit dem seine Rechte spielte? Es geht um ein Versprechen, erklärte Leonardo schließlich. War es Ginevras Idee, wollte Lisa wissen. Hat sie euch ein Versprechen abgenommen? Nein, gab Leonardo zurück. Noch ist es ein Geheimnis. Ich werde es euch enthüllen zur gegebenen Zeit. Er schob die Briefe beiseite und erhob sich. Wir sehen uns morgen um dieselbe Stunde. Verwirrt stand Lisa ebenfalls auf. Mit diesem raschen Ende der Unterhaltung hatte sie nicht gerechnet. Wie lange wird das alles dauern? Fragte sie. So lange wie nötig, gab Leonardo fast streng zurück. Ihr dürft eines niemals tun, Mona Lisa, mich bedrängen. Die Dinge brauchen ihre Zeit, um zu reifen. Und seid versichert, bald werdet ihr selbst nicht mehr eilig haben. Lisa war bereits an der Tür, als er sie noch einmal zurückrief. Ihr müsst nicht so kostbar gekleidet sein, wenn ihr zu mir kommt, sagte er, nun wieder sanft und freundlich. Ein einfaches Kleid genügt und lasst die Haare natürlich, damit ihr euch wohlfühlt. Dass diese Frisur euch Schmerzen bereitet, ist deutlich zu sehen. Er nickte ihr zu. Bis morgen also. Was für eine seltsame Porträtsitzung, dachte Lisa, während sie das Zimmer verließ. Sie fragte sich, was sie Francesco wohl berichten sollte. Kein einziger Strich wurde gezeichnet, geschweige denn gemalt. Als sie die Tür schließen wollte, sah sie noch einmal zurück. Doch Leonardo da Vinci saß bereits wieder über seine Schreibarbeit gebeugt und Lisa war sich sicher, er hatte sie bereits vergessen.
Man hört an diesem Stück, dass er ein Suchender ist, dass er immer versucht, unter die Schichten zu schauen, zu dem Kern des Wesentlichen vorzudringen. Wir haben bei diesem Lesestück jetzt ein bisschen in die Tiefe geschaut, wie er beim Malen vorgeht, eben auch Schicht für Schicht. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss noch eine kurze Lesestelle vorschlagen. Und zwar gibt es noch eine Figur, die, wir lüften erst am Ende das Geheimnis, welche Figur fiktiv ist, aber es geht jetzt noch einmal um eine Figur, die nicht fiktiv ist, sondern die es wirklich gegeben hat. Beate, du hattest am Anfang gesagt, Leonardo hatte wenige Gemälde bis zuletzt aufbewahrt. Ein Gemälde war Johannes der Täufer. Ich habe es mal mitgebracht, oder beziehungsweise ich schlage es mal kurz auf. Darf ich dich vielleicht bitten, genau, weil ich das schlecht balancieren kann, mit? Genau, wir sehen hier so einen schönen, blond gelockten Jüngling. Vielleicht denken Sie automatisch zurück an die zweite Szene, die gelesen wurde, dieser wunderschöne 14-Jährige, der wie Phönix sozusagen aufersteht, in diesem, also engelhafte Gestalt auftaucht bei der Inszenierung. Vielleicht war er das Modell für Johannes den Täufer, wir wissen es nicht, aber es gibt viele Porträts, die oder viele Skizzen, die Leonardo da Vinci von seinem erstmal Gehilfen, später war er dann auch, hat er gemalt, war er auch, hat er auch eigenständige Werke gemalt. Ne? Er hieß Salai und ich habe sehr gelacht, als ich über ihn gelesen hatte, denn dieser engelhafte, schöne Junge, der da herauskommt, das, was er während dieser tollen Inszenierung macht, er klaut einem anderen erstmal einen Haufen, so ein Beutelchen mit Gold. Und Leonardo wird ihn dann später zwingen, dieses Gold wieder rauszurücken. Er muss wirklich eine diebische Elster gewesen sein, hat es mit dem Moralischen nicht so richtig. Aber, auch wie in dem Buch vorkommt, Leonardo schätzte ihn, vielleicht liebte er ihn. Ist auch so eine Vermutung, die dabei rauskommt. Und vor allem ist er in dem Roman, hat er eine wunderschöne Funktion, wie ich finde, eine Szene, die ich sehr geliebt habe, als ich sie gelesen habe, als nämlich Leonardo und Salai im Atelier aufeinandertreffen. Und Sie werden sehen, wir haben es jetzt von Recherche gehabt, wir haben gleich ein wunderschönes Beispiel, wie man erzählen kann, wozu Figuren verwendet werden können, wie man Dialog einsetzt, um dem Leser, der Leserin Wissen zu vermitteln, ohne zu dozieren. Und das ist wirklich ganz meisterhaft gemacht. Würdest du uns die kurze Stelle noch vorlesen?
Genau. Hintergrund ist, dass der französische König in Mailand, bevor sie nach Florenz sind, noch gesagt hat, er hätte sehr gerne ein Bild. Und natürlich wollen alle immer Bilder und bekräftigen dieses auch. Und Salai sagt, ich mache das. Also noch mal ganz kurz zu Salai. Er hat ihn, Leonardo, er kam zu Leonardo als, glaube ich, 10-jähriger Lehrling, unglaublich begabt in Mailand. Sein Vater hat ihn gebracht, hat aber schon gesagt, also, muss man auf den aufpassen. Der hat wirklich gestohlen wie eine Elster, hat den älteren Gesellen die Silberstifte weggenommen, verkauft und Bonbons dafür und so weiter. Also und Salai ist auch ein Spitzname, der hieß eigentlich, vergessen wie er hieß, er ist ganz anders, aber wurde, und Salai hat dann gesagt, du bist ein wahrer Saladin, weil damals war, das ist political heute nicht mehr korrekt, aber waren die Türken halt eher so die Ganoven, und aus dem Saladin, kam aus dem mailändischen Dialekt, wurde er Salai, und das hat man ihm immer Salai genannt, das war einfach sein, und dass er sein Lebensgefährte war, das ist mehr als wahrscheinlich, weil er hat bis kurz, also als Leonardo dann einen Schlaganfall hatte und sehr krank wurde, typischer Salai, hat er ihn dann verlassen, aber bis dahin waren die beiden zusammen. Und Leonardo hat auch immer viel Geld für ihn ausgegeben, um ihn schön einzukleiden. Da gibt es auch eben Notizen, 5 Golddukaten für rosa Samthosen für Salai und so weiter. Also ich glaube, das hat er für die anderen Lehrlinge jetzt nicht getan. So, aber er war eben auch, er war sehr begabt, aber auch ziemlich faul. Leonardo da Vinci hat einen Ausflug gemacht, er war bei seinem Onkel, kommt zurück und stellt fest, in seiner Abwesenheit hat der Salai tatsächlich mit diesem Salvator Mundi, mit diesem Gemälde für den französischen König, angefangen und lässt sich das zeigen. Na, was sagst du? Fragte Salai erwartungsvoll. Leonardo schwieg überrascht, als er den Bildaufbau sah, für den sein Lieblingsschüler sich entschieden hatte. Einerseits war er beeindruckt, wie weit Salai in der kurzen Zeit seiner Abwesenheit gekommen war. Auf der anderen Seite entsprach die Darstellung keineswegs dem, was Leonardo seinen Lehrlingen seit Jahren nahezubringen versuchte. Salais Interpretation des Heilands hatte viel mehr Ähnlichkeit mit einem dieser aus der Ostkirche stammenden byzantinischen Andachtsbildern, die als Ikonen gehandelt wurden. Vor einem nachtdunklen Hintergrund saß, dem Betrachter frontal zugewandt, der Messias, die Rechte zum Segen erhoben, auf der linken Handfläche hielt er die Weltenkugel. Das ebenmäßige Gesicht war von langem Haar umrahmt, das in sanften Wellen auf die Schultern herunterfloss und dort in kleinen spiralförmigen Locken auslief. Der Mittelscheitel betonte den zentrierten Aufbau des Bildes. Den Blick des Messias empfand Leonardo als träumerisch. Die Augen waren schmal, die Lider geschwollen, so als hätte das Modell eine durchzechte Nacht hinter sich. »Wer hat dir dafür Modell gestanden?«, fragte Leonardo. Dieses Gesicht war ihm unbekannt, auch wenn es dem Seinen auffallend ähnlich war. »Ein neuer Freund«, antwortete Salai. »Du kennst ihn noch nicht, aber nun sag mir endlich, wie du es findest.« »Nun«, Leonardo überlegte, mit welchen Worten er seinem Schüler erklären sollte, dass ihn der Entwurf nicht sonderlich begeisterte, ohne ihn sogleich zu entmutigen, als Salai ihm zuvorkam. »Es gefällt dir nicht«, rief der junge Maler patzig aus. »Dir gefällt nie etwas, was von mir stammt. Wenn es nach dir ginge, würde ich mein Leben lang deine Entwürfe ausführen.« Wütend drehte er sich auf dem Absatz um und wollte davonrennen. Leonardo hielt ihn am Arm fest. »Langsam«, mahnte er, »noch habe ich kein Wort zu dem Karton gesagt.« »Dein Schweigen sagt mir genug«, gab Salai kämpferisch zurück. »Wolltest du nun meine Meinung hören?«, entgegnete Leonardo ruhig. Widerstrebend hob Salai den Blick. »Oder willst du wie ein Kind nur gelobt werden?« Zornesröte schoss Salai ins Gesicht. Leonardo wurde sich schmerzlich bewusst, wie sehr er diesen jungen Mann liebte. »Also, was gefällt dir daran nicht?« Eigensinnig schob Salai den Unterkiefer vor. »Zuerst sage ich dir, was mir gefällt«, begann Leonardo. »Die Proportionen stimmen, den Blickwinkel hast du richtig gewählt. Die segnende Hand ist gelungen, nur der Daumen ein wenig zu weit abgespreizt.« Leonardo hob seine eigene Hand in der segnenden Geste, Zeige und Mittelfinger wiesen nach oben. »Wenn du den Daumen locker lässt, dann sieht es natürlicher aus.« Salai probierte es aus und nickte unwillig. »Der Faltenwurf des Ärmels ist gut und der Hell-Dunkel-Kontrast ebenfalls. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die Haltung der gesamten Figur.« Salai starrte mit zusammengezogenen Brauen auf den Karton. »Das heißt, alles ist schlecht, denn das Bild besteht nur aus der Figur.« »Es ist keineswegs schlecht«, widersprach Leonardo geduldig. »Viele gute Maler unserer Zeit würden den Salvator Mundi auf diese Weise darstellen.« »Na siehst du«, fiel ihm Salai empört ins Wort. »Wenn gute Maler, aber wir tun das nicht«, unterbrach Leonardo ihn streng. »Und du weißt genau, warum. Weil es bereits 100-mal, ach was sage ich, 1000-mal so gemacht wurde, weil es uns nichts Neues erzählt. Wenn du malen willst wie andere Maler, musst du nicht bei mir lernen, Salai, und das weißt du.« Er ließ seine Worte wirken und betrachtete die Miene des Jüngeren. Vielleicht hatte er Unrecht, und Salai war nicht geschaffen für das Neue, das ihm, seinem Lehrer, vorschwebte. Statt der sonst üblichen, idealisierten Ikonen stellte Leonardo und jeder, der in seinem Stil malte, Menschen dar, so als könnten sie sich im nächsten Moment bewegen und aus dem Bild steigen. Vielleicht sollte er einsehen, dass es Salai durchaus ausreichte, ein guter Maler zu sein, wenn auch kein Genialer, kein Fragender, kein Suchender, so wie Leonardo. »Bist du bereit, mehr zu hören?« Salai zog abwehrend die Schultern hoch, dennoch nickte er. »Denk an das, was ich dir beigebracht habe«, fuhr Leonardo fort. »Es wäre besser gewesen, Salai hätte sich daran erinnert, bevor er diesen Entwurf gemacht hätte, aber selbst jetzt war es noch nicht zu spät. Statik ist tot, das Leben ist Bewegung. Wenn du willst, dass dieser Heiland lebendig wirkt, musst du es anders angehen.« Eine Weile herrschte bedrücktes Schweigen. »Versuch es einfach nochmal neu«, schlug er vor. »Nein«, entgegnete Salai finster und schüttelte seine Locken. »Warum denn nicht?« »Weil ich schon so viel Arbeit hineingesteckt habe, verdammt!« »Eine Woche?« Leonardo schmunzelte, was Salai noch wütender zu machen schien. »Was bedeutet eine Woche gegenüber der Ewigkeit eines Salvator Mundi?« »Es ist ein Karton, Salai, nur ein Entwurf. Bedenke doch, wie viele Entwürfe ich für bedeutende Bilder anfertige, ehe ich das Richtige gefunden habe. Es gebraucht Geduld und«, Salai stampfte zornig mit dem Fuß auf. »Ich will aber nicht ewig an einem Bild herummalen, so wie du das tust«, fiel er seinem Lehrmeister ins Wort. »Ich will fertig werden. Außerdem habe ich bereits mit dem Gemälde begonnen. Hier.« Trotzig ging er zur Wand und hob eine Holztafel hoch. »Warte.« Leonardo nahm Salai die Tafel aus der Hand und hielt ihre Rückseite ins Licht, um die Maserung zu untersuchen. »Wo hast du die her?« von einem Tischler, der auch Botticelli beliefert. Du hast eine schlechte Wahl getroffen, gab Leonardo ärgerlich zurück. Ich werde persönlich hingehen und diesem Mann sagen, dass er uns nie wieder solchen Abfall verkaufen darf. Siehst du diese Linie? Er folgte mit dem Zeigefinger einer Maserung, die in einem halbrunden Bogen vom oberen Rand der Tafel bis nach unten verlief. Hier wird früher oder später ein Riss entstehen. Wieso hast du das nicht gesehen? Habe ich dir nicht oft genug gezeigt, wie man eine Tafel prüft, ehe man ein Kunstwerk darauf entstehen lässt? Salai antwortete nicht. Leonardo seufzte und wendete die Bildtafel, um sie auf die Staffelei zu stellen. Salai hatte bereits die Grundierung aufgebracht und die Vorzeichnung übertragen. »Du solltest noch mal von vorne anfangen«, wiederholte Leonardo eindringlich. »Diese Holztafel taugt nichts. Und dein Entwurf?« Das Geräusch von Schritten hinter ihnen ließ Leonardo stocken. Als er sich umwandte, stand da ein junger Mann, der dem Salvator Mundi bis aufs Haar glich. »Buongiorno«, sagte der Fremde und sah fragend von Salai zu Leonardo. »Ich störe doch nicht.« »Keineswegs«, antwortete Salai betont gelassen. Und zu Leonardo sagte er, »Darf ich vorstellen? Das ist Amadeo, mein neues Modell.«
Also was man hier wirklich ganz toll gesehen hat, also es ist wie, es gibt im Schauspiel eine, also was ein Schauspiellehrer beibringen würde, ist, Acting is Reacting. Also es geht nicht darum, etwas darzustellen, etwas zu erklären. Das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen sehr guten Malern, gute Maler und sehr guten Autoren und Autorinnen und Autorinnen, die halt beschreiben. Du beschreibst nicht, du zeigst, wer Leonardo ist, wie er malt, wie sein Verständnis von Malerei ist, anhand von Reaktionen im Dialog, anhand des Kontrastes zwischen seinem Schüler und ihm. Und das ist wirklich eine Technik, die das Buch auch so spannend macht. Du hast es nicht nur an dieser Stelle, aber ich fand es eine großartige plastische Art, wie du das dargestellt hast. Also es ist unglaublich spannend zu lesen. Die Dialoge sind dadurch so lebendig und man lernt zwischen den Zeilen. Also es ist auch wieder Sfumato zwischen den Zeilen, Schicht für Schicht, schält sich Leonardo da Vinci und seine Art, die Welt zu sehen, seine Weltsicht in die Kunst zu übertragen, die schälst du ganz zart in solchen Szenen Stück für Stück, aber ganz prägnant hervor. Fand ich sehr beeindruckend. Du hattest mir auch beim Vorgespräch gesagt, keine der Figuren ist so, wie sie am Anfang scheint. Und dass die Figuren dir selbst erzählen manchmal, wie es weitergeht. Ich kann auf jeden Fall versprechen, dass, wenn Sie das Buch lesen werden, Sie sich sicher genauso freuen und auch staunen werden, wie überraschend die Figuren sind. Manche mag man am Anfang überhaupt nicht, also so ging es mir. Und je mehr das Buch voranschreitet, je älter auch die Hauptfigur Lisa wird, desto mehr ändert sich ihre Perspektive auf verschiedene Figuren. Beate, du gibst deinen Figuren auch die Möglichkeit, sich zu verändern, sich zu entwickeln, was im historischen Roman nicht immer der Fall ist. Also manchmal lebt das auch etwas davon, dass man weiß, worauf läuft es hinaus und mit wem geht die Geschichte zu Ende, mit wem, wer wird sterben, wer wird leben und so weiter. Bist du überrascht da? Und du überrascht auch mit einer Figur, und da lüfte ich jetzt das Geheimnis, bevor wir zur Fragerunde übergehen, welche Figur komplett fiktiv ist. Möchtest du sie selbst vorstellen, welche das ist?
Ja, also ich kam auf diese Figur, die ich dann erfunden habe, bei der Recherche über den Ehemann von Lisa del Giocondo, der mit Seide gehandelt hat, auch eigene Webereien unterhalten hat. Und da habe ich eben entdeckt, auch in diesen Kataster-Unterlagen, dass er nicht nur mit Ware, sondern auch mit Menschen gehandelt hat. Es war in der Renaissance durchaus noch üblich, Sklaven zu haben. In dieser Zeit lief das langsam aus. Also da hat man viel die meisten, es war ja die Zeit der sogenannten Aufklärung, aber das ist im Alltag, wie das eben so ist, wenn man auf die Zeit zurückguckt, ist es im Alltag in vielerlei Schichten dann überhaupt gar noch nicht der Fall. Da ist man noch im Mittelalter, ne? Und dann habe ich mir gedacht, also wenn der Francesco del Giocondo mit Menschen gehandelt hat, dann hatte er selbstverständlich auch Sklaven zu Hause. Also für mich ist das eigentlich sehr logisch. Und Wie ich jetzt auf diese Figur kam, das ist wieder so eine Sache, wie hat man so Ideen? Also es ist jedenfalls die Katharina, die im Hause der Giocondo dient, ist eine Sklavin. Die Lisa stellt das erst nach einer Weile fest, weil redet ja auch niemand so drüber. Sie kommt da auch als Fremde rein, ist als nicht so besonders gelittene Schwiegertochter und muss sich da so ihren Weg, ihre Position auch erst erkämpfen oder so erarbeiten. Und ich möchte jetzt da gar nicht so arg viel drüber verraten, weil das nämlich eine sehr, sehr spannende Konstellation ist. Diese Dienerin, die Katharina heißt, die natürlich ursprünglich, diese kommt jetzt aus dem Maghreb, ist dort verschleppt worden. In der Zeit kamen auch sehr viele Diener aus dem, dem heutigen Bulgarien und Umgebung, also diesem Bereich. Und man hat die hat meistens dann für die Italiener unaussprechliche Namen, und die meisten Sklavinnen hat man dann getauft, also man hat sie sowieso getauft, und viele Sklavinnen haben den Namen Katharina erhalten. Und interessanterweise hieß ja auch die Mutter von Leonardo da Vinci. Leonardo war ja ein unehelicher Sohn, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Und von seiner Mutter, die auch Katharina hieß, weiß man auch nicht viel. Man weiß nur, dass sie verheiratet wurde dann mit einem einfachen Bauern und in der Nähe von Vinci, einem kleinen Dorf. Das Haus ist heute noch besuchbar. Wenn Sie da mal in der Toskana sind, fahren Sie ruhig hin, das ist ganz schön da. Es gibt auch die Theorie, dass auch die Mutter von Leonardo eine Sklavin war, aber das nach den Quellenlage halte ich das auch für unwahrscheinlich. Hieß aber halt auch Katharina, aber es hieß natürlich nicht nur die Sklavin Katharina. Ja, also. Aber als das war einfach auch so eine, ich habe jetzt sie nicht deshalb Katharina genannt, weil die Mutter von Leonardo Katharina hieß, sondern das fiel mir erst im Lauf des Buches auf. Ich sage, ja, die hieß ja eigentlich auch Katharina. Aber es gibt eine schöne Parallele eben zu, was war jetzt nochmal die Frage, wie ich zu der gekommen bin? Also, man baut ja dann auch so ein Personal auf. Ich hatte dann eben die Lisa und ihren Ehemann und wusste, wie die Brüder heißen und wie die Schwiegermutter heißt. Und dann baut man sich da so eine Gesellschaft zusammen, und dann sind natürlich Diener, und es hat sich dann sehr gut ergeben, dass die Lisa in dem Haus eben jemanden auch findet, der da auch eigentlich nicht so richtig zu Hause ist oder da unfreiwillig ist. Sie ist ja auch erst, sie ist verheiratet worden an diesen Francesco, und daraus hat sich dann ein wunderbares Spannungsfeld ergeben. Und es hat auch eben die Rolle der Frau in dieser Zeit nochmal extrem beleuchtet. Ich weiß nicht, wie Sie so zur Renaissance standen. Ich, nach meinem Studium der italienischen Literatur, und ich hatte dann eben diese leuchtenden Beispiele von dieser, zum Beispiel Isabella d'Este, die eben souverän da auch das Herzogtum geleitet hat und Mäzenin war. Und da gab es dann eine ganze Reihe von so Mäzeninnen, die eben die ganzen Künstler damals auch beauftragt haben. Und das fand ich alles ganz toll. Und die Renaissance ist ja auch berühmt dafür, dass sie auch den Frauen eine Ausbildung zugestanden hat, eine umfassende, aber das galt natürlich nur für die Reichen und für die, die es sich leisten konnten, sagen wir mal so. Das Leben der einfachen oder auch der Mittelschichtfrauen war dann doch ein sehr, sehr verborgenes im Haus, und die Frau, die Töchter waren ein Mittel, um sie zu verheiraten, um Allianzen zu schließen oder den Reichtum zu vergrößern oder. Und wenn das nicht geklappt hat, hat man sie einfach auch ins Kloster getan. So einfach war das. Eine Frau hat damals eigentlich sehr schwer gehabt, ein eigenständiges Leben zu führen. Und meiner Lisa ist es dann doch gelungen. Und Geheimnis ist in diesem Buch auch in vielerlei Schichten. Also die hat dann auch ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, warum Leonardo sie malt. Es gibt ein Geheimnis, das sie dann auch ausführen wird. Und es gibt, das ist auch in vielerlei, also es ist nicht einfach ein Titel, das Geheimnis der Mona Lisa, was irgendwie toll klingt, sondern es ist wirklich auch, das Geheimnis versteckt sich da in diesem Buch mehrfach.
Und auch in den Beziehungen zwischen den Personen, und auch deshalb fand ich gerade, ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie das Buch lesen, auch diese Beziehung zwischen Katharina und Lisa ist eine unglaublich vielschichtige Geschichte, die sehr, sehr viele Facetten hat und über das rein Historische auch hinausweist. Also vieles findet man noch heute, und auch so diese Fragen zur Rolle der Frauen. Menschenhandel ist auch nicht aus der Welt, auch wenn es bei uns in Deutschland nur im Verborgenen eine Rolle spielt, in den Rotlichtbezirken oder so. Aber ich finde, das macht auch einen wirklich guten historischen Roman aus, dass er auch ein bisschen etwas auch im Spiegel über unsere Gegenwart erzählt. Beate, ich danke dir ganz herzlich für die tolle Einführung hier. Also mir hat es auch nochmal, wir haben ja ein Vorgespräch geführt, aber mir hat es wieder unglaublich viele neue Informationen gebracht. Es war sehr, sehr spannend. Und ich würde jetzt gerne die Runde noch zum Abschluss ein paar Minuten öffnen, wer Lust hat. Haben Sie denn noch Fragen oder Anmerkungen für die Frau Rück?
Vielen Dank. Wir müssen leider gehen, unser Parkhaus macht zu.
Oh, okay.
Und die S-Bahn fährt nicht.
Okay, ja. Das ist natürlich ein Grund. Ja, es ist, der Abend ist ja auch schon etwas fortgeschritten. Sind denn Fragen? Also, ja, bitte.
Sie hatten das Fest in Mailand beschrieben. Ich weiß, dass es da verschiedene Aufzeichnungen darüber gibt, wie also damals eben auch so mit bestimmten Techniken und so Effekte bei so Festen gemacht wurden. Wie sind Sie da an die Informationen gekommen? Weil es ist ja sehr genau beschrieben.
Ja, also da kam mir natürlich zu Hilfe, dass ich Theaterwissenschaft studiert habe, mit Spezialgebiet auch auf der Antike und Renaissance. Und man kann auch über diese Feste noch vieles lesen. Es gibt auch tatsächlich in Mailand, lass mich mal überlegen, wo das war, kann man auch noch in einem Museum verschiedene Apparaturen von ihm sehen oder auch Entwürfe. Es gab ein ganz berühmtes Fest, mit verschiedenen Planetensystemen, was ganz verrückt war, wo er ganze Planetensysteme aufgebaut hat und Menschen aus vom Mars und sowas runterstiegen. Also da habe ich gemischt, also dieses Fest so gab es jetzt, habe ich nicht gefunden, also diesen Reiter habe ich jetzt einfach mal gefunden auch. Aber aus meiner Zeit als Theaterdramaturgin weiß ich eben, wie einfach man eigentlich mit ein paar optischen Geräten und Licht da arbeiten kann. Also was macht eben auch Spaß, ja, selbst das so mir auszudenken. Bitte schön.
Wie schwierig ist es, die alte Korrespondenz zu lesen? Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir so mittelalterliche Geschichten lesen, das ist eine ganz andere Sprache. Wie schwierig ist das? Wie ist es da aus dem Italienischen? Oder machen Sie das lesen Sie es im Italienischen oder ist das alles übersetzt? Oder wie?
Also ich lese vieles auch im Italienischen. Das, was sehr praktisch ist, ist, dass der toskanische Dialekt später zur italienischen Hochsprache geworden ist, sodass das eigentlich recht gut zu verstehen ist. Während also das venezianische Quellen, das könnte ich jetzt selber nicht lesen. Das ist wirklich dann. Also es war früher so, dass in Italien wirklich verschiedene Sprachen gesprochen wurden. Und das Toskanisch wurde später durch Dante Alighieri oder auch eben, zwar noch vor Leonardo war das, von Dante Alighieri, der eben die Divina Commedia in Toskanisch geschrieben hat und das so ein durchschlagend war, so wie in Deutschland die Lutherbibel eigentlich das Deutsch quasi auch vereinheitlicht hat. Das ist eigentlich ganz gut zu lesen, aber es ist auch von Leonardo ganz viel übersetzt eigentlich, weil er ja so ein viel erforschter Korrespondenz ist, tatsächlich wenig erhalten, aber diese Notizbücher eben, dies kann man ganz gut lesen. Ach so, genau, was schwierig ist, er hat in Spiegelschrift geschrieben. Er war Linkshänder, was damals auch was Gefährliches war. Also es gab Zeiten, da hat die Kirche gesagt, das ist das Zeichen des Teufels, wenn man Linkshänder ist. Und er hat dann eben, weil das stellt sich vor mit Feder und Tinte, wenn man dann normal geschrieben, also von links nach rechts geschrieben hat, hat man ja dauernd seine Schrift verwischt. Das nehme ich an, dass das ein Grund war, aber auch passt auch zu ihm, so ein bisschen geheimnisvoll. Er wollte vielleicht auch nicht, dass jeder seine Aufzeichnungen liest. Hat er von rechts nach links geschrieben, in Spiegelschrift. Und das ist wirklich schwer zu lesen. Da ist, glaube ich, hier irgendwo eine Unterschrift drin, in Spiegelschrift. Das ist übrigens ein sehr hübsches Buch, wenn Sie nachher nochmal gucken wollen. Es ist ein Kinderbuch von Mario Giordano rausgegeben, Leonardos Katze. Leonardo hat Katzen geliebt und hat auch...
Kommt auch im Roman vor.
Genau. Das Zitat heißt irgendwie, eine Katze ist das größte Kunstwerk der Natur oder so ähnlich. Aber doch irgendwo. Ist das, also ja, Sie, wenn Sie mal selber auch ein bisschen googeln, also finden Sie das Leonardo da Vinci in Spiegelschrift, seine Signatur. ja, es macht einfach wahnsinnig, mir macht es einen wahnsinnig Spaß zu recherchieren. Genau. Ich, Leonardo, heißt es in Spiegelschrift. Noch Fragen? Dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Geduld auch. Ich meine, wir sind jetzt schon fast, gehen auf die zweite Stunde zu. Das ist lange für so eine Veranstaltung, aber ich hoffe, es war unterhaltsam. Ich möchte mich auch sehr bedanken bei dir, Nina. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Mir sehr viel Freude gemacht. Auch nochmal die Gelegenheit, nochmal zurückzugehen in die Zeit, das zu erkunden, weil Sie wissen ja, dass der Roman ist jetzt vor Weihnachten erschienen und eigentlich ist so ein Buch ja immer fast ein Jahr schon vorher fertig. Das liegt also alles schon ein bisschen weiter zurück. Und wie Sie gemerkt haben, glühe ich immer noch vor Begeisterung von diesem Thema und kann da stundenlang erzählen.
Und wer noch weiter eintauchen möchte, wir haben natürlich auch einen Büchertisch. Also ich kann wirklich empfehlen, das Buch zu lesen. Man kann eintauchen und man geht ganz tief in diese Zeit hinein und hat auch ein bisschen ein Echo der heutigen Zeit damit. In diesem Sinne bedanke ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen und ja, wünsche Ihnen einen wunderschönen künstlerischen Abend noch und wir sind noch eine Weile da. Also falls Ihnen noch eine Frage einfällt, dann ist Frau Rügert sicher bereit, auch sie direkt zu beantworten. Ansonsten einen schönen Abend Ihnen allen.